guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 8. Dezember 2025. Die Angehörigen gehen fest von rassistischen Motiven aus. In der kommenden Woche findet ein Revisionsverfahren am Bundesgerichtshof Karlsruhe statt, in dem entschieden wird, ob die Tötung von Mahdi Bel Nasser in Rickenbach neu verhandelt werden muss, wohl auch dann mit der Frage, ob es sich nicht doch um Mord gehandelt hat. Ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes, die syrische Community feiert in Freiburg und anderen Städten. Mit dieser Entscheidung werden Kulturzuschüsse in Freiburg gedeckelt. Atay Keller kritisiert die Neuordnung der Kulturförderung. Arbeit für alle, ein Rückblick auf die inklusive Jobmesse in Freiburg und unschuldig verurteilt, was tun, das Innocence Project hilft. An Weihnachten 2023 wurde der Tunesier Mahdi Ben Nasser in einer geflüchteten Unterkunft in Rickenbach im Südschwarzwald erschossen. Während des Prozesses am Amtsgericht in Waldshut-Tiengen wurde klar, dass der Täter Patrick E. eine rechtsextreme Gesinnung hat. Dies fand im relativ milden Urteil gegen den Angeklagten aber nur wenig Beachtung. Die Angehörigen Mahdis kämpfen dafür, dass die Tat als rassistischer Mord anerkannt wird. Am 16. Dezember nun findet ein Revisionsverfahren am Bundesgerichtshof in Karlsruhe statt, in dem entschieden werden soll, ob der Fall neu verhandelt werden muss. RDL hat mit der Beratungsstelle für Betroffene von rechter Gewalt Leuchtlinie gesprochen, die unter anderem Mahdis Schwester Suleika Ben Nasser als Vertreterin der Nebenklage unterstützt.
Mahdi Ben Nasser wurde 2023 auf grausame Weise umgebracht. Der Täter Patrick E. erhielt im Gerichtsprozess eine sehr milde Strafe wegen Totschlags. Als Beratungsstelle für Betroffene von rechter Gewalt habt ihr die Leuchtlinie den Prozess begleitet. Was ist denn eure Rolle in dem Verfahren?
Ja, unsere Rolle ist vor allem die, dass wir die Familie von Mahdi, die in Tunesien lebt und vor allem seine Schwester Suleika unterstützen, so wie wir das können, also genau mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Bei der Gerichtsverhandlung in Waldshut-Tiengen, von der du gerade eben schon gesprochen hast, wo es eben eine recht milde Strafe gab, da sah das dann so aus, dass wir, als wir erfahren haben von der Tötung von Mahdi Ben Nasser, dass wir versucht haben, Kontakt aufzunehmen zu seiner Familie und dann eben auch in Kontakt mit der Schwester gekommen sind und uns dann dafür eingesetzt haben, dass sie ihre Rechte als Nebenklägerin wahrnehmen kann in dem Prozess. Und sie dann mit einem Visum noch nach Deutschland kommen konnte und dann zwar erst am letzten Verhandlungstag, also erst am Tag der Urteilsverkündung, dabei sein konnte, aber dann eben noch selbst im Gerichtssaal sein konnte, eine Nebenklageanwältin hatte und dadurch zumindest irgendwie Mahdis Geschichte und genau die Perspektive der Familie irgendwie noch Platz haben konnte in diesem Gerichtssaal. Die war vorher nämlich überhaupt gar nicht vorhanden, nicht vertreten.
Ja, du hast es jetzt schon gesagt, also ihr habt da wirklich einen Beitrag dazu geleistet, dass diese Nebenklage und die Schwester Suleika überhaupt dort mit teilnehmen konnte. Was würdest du denn sagen, ist die Rolle oder die Bedeutung von so einer Nebenklage? Warum ist das in so einem Fall dann so wichtig?
Ich würde sagen, das ist eben zentral, weil Mahdi wurde getötet. Er selbst kann seine Stimme nicht mehr erheben in diesem Prozess. Und das ist natürlich auch ein unglaublich großer Schmerz gewesen für die Familie, zu erfahren, dass ihr Sohn, ihr Bruder gestorben ist. Und für die ist so das schon zentral, jetzt auch dieses Verfahren geht ja noch weiter, jetzt ist ja der Revisionsprozess und das ist schon auch ein zentraler Punkt, wo sie sagen, sie haben das Gefühl, zumindest ein bisschen Gerechtigkeit für ihren Bruder erstreiten zu können und für ihren Sohn. Auch wenn natürlich diese Ungerechtigkeit immer bleiben wird, dass er getötet wurde und dass er eben nicht mehr da ist, aber so dieses genau dieses Gefühl von ein bisschen Gerechtigkeit erstreiten, das ist eben auch das, was die Nebenklage ermöglichen soll, ne, dass die Perspektive der Familie und des Getöteten stattfinden kann.
Also auch nochmal zum Thema Gerechtigkeit. Das Urteil war ja einfach sehr mild. 6 Jahre und 10 Monate wegen Totschlags für diese schreckliche Tat eigentlich und auch von einem Täter mit offensichtlich rechtsradikaler Gesinnung, vermutlich aus auch eben rechtsradikalen Motiven. Wie bewertet ihr denn den Prozess oder auch die Schwester, wenn ihr das mitbekommen habt und einschätzen könnt, wie bewertet ihr denn die Schwester den ersten Prozess und das Urteil?
Also die Angehörigen von Mahdi, die gehen fest davon aus, dass er aus rassistischen Gründen ermordet wurde. Und dafür gibt's ja auch mehrere Anhaltspunkte. Also wie du gerade schon gesagt hast, man wundert sich schon, warum das mögliche rassistische Motiv so recht schnell beiseite gewischt wurde vor Gericht. Ich zähle mal ein paar auf. Also die Hundehütte im Garten des Täters trug den Namen Wolfsschanze. Er war von seinem Arbeitgeber wegen einem antisemitischen Spruch schon abgemahnt worden. Er hatte Sticker des extrem rechten Kompaktmagazins verklebt. Und es sei wohl bekannt gewesen, dass er eher feindlich gegenüber MigrantInnen gestimmt war. Und das ist auch den Hinterbliebenen, das ist der Familie bewusst. Und auch wir als Fach- und Beratungsstelle sagen, man hätte die rassistische Tatmotivation eingehender prüfen müssen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass der Täter eben nicht, wie er anfangs auch noch gesagt hat, ne, aus Notwehr gehandelt hat. So sieht das auch die Familie. Die begreift jetzt schon auch dieses Revisionsverfahren als Teil eines größeren irgendwie Kampfes für Gerechtigkeit, für Mahdi, aber eben auch gegen Rassismus, weil sie es auch ganz klar in so einen strukturell gesellschaftlichen Rassismus einordnen.
Ja, als ich den für das Radio Dreieckland den Prozess beteiligt hatte, kam ja die Schwester Suleyha bin Nasser auch wirklich zu dem Prozess. Ich habe jetzt sie vor allem den genannt, weil sie ja auch die Nebenklägerin ist. So wie ich das verstanden habe. Ich höre aber raus, es gibt noch mehr Familienmitglieder. Wart ihr da noch mit anderen auch in Kontakt?
Wir sind vor allem in Kontakt mit Suleyha. Sie war ja in Deutschland für den letzten Prozess und wird jetzt auch zum Revisionsverfahren wieder da sein. Aber ja, also das ist etwas, was die komplette Familie beschäftigt und auch extrem belastet. Und sie ist eben diejenige, die so auch ganz offen nach außen tritt und versucht, auf diesen Fall aufmerksam zu machen. Aber es ist schon so, dass auch in Tunesien die Familie, FreundInnen und schon auch so die tunesische Öffentlichkeit diesen Fall sehr aufmerksam verfolgt.
Das wäre auch direkt meine nächste Frage. Ich hatte das Gefühl, beim ersten Prozess gab es noch ziemlich wenig Öffentlichkeit, also es waren ja auch relativ wenige JournalistInnen anwesend und ja, man hatte eben das Gefühl, der Fall hat nicht so eine große mediale Präsenz. Hast du das Gefühl, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert?
Ich würde sagen, ein bisschen hat es sich schon geändert. Es gab jetzt so einige Berichte. Es gab zum Beispiel in der Zeit eine relativ lange Reportage, einen relativ langen Bericht über die Tötung von Mahdi. Es gab jetzt einen Monitor-Beitrag dazu, aber ich würde weiterhin sagen, dafür, was da passiert ist und wie grausam und wie schrecklich diese Tötung war und auch welche Folgen das für die Familie hat, ist es schon immer noch relativ ruhig um den Fall. Und das ist schon auch, also wenn man das mit der tunesischen Öffentlichkeit vergleicht, da hat Suleyha zum Beispiel schon einige Fernsehinterviews gegeben und so. Also da merkt man schon einen Unterschied, würde ich sagen.
Also um da nochmal drauf zu kommen, in Tunesien ist der Fall bekannt geworden. Wie denkst du, kam es dazu? War das dann durch vielleicht auch das Proaktivwerden von Suleyha oder wie ist der Fall dort dann so ins öffentliche Interesse gekommen? Kannst du das sagen?
Also die ganz genauen Details dazu kenne ich nicht, aber ich würde schon sagen, dass es was damit zu tun hat, dass Suleyha es sich eben zur Aufgabe gemacht hat, auf diesen Fall und auf die Tötung ihres Bruders aufmerksam zu machen und das eben hier in Deutschland, aber auch in Tunesien. Und dass natürlich die Realität für Menschen, die nach Deutschland fliehen, der strukturelle Rassismus, den sie oft erleben, dass der natürlich auch den Menschen in Tunesien, also dass es da auch bekannt ist, ne? Also wie es ihren vielleicht Freundinnen, Familienmitgliedern und so weiter geht, die nach Deutschland fliehen. Und so beschreibt es auch Suleyha. Also sie begreift nicht nur die Tötung ihres Bruders als große Ungerechtigkeit, sondern auch, wie er zum Beispiel in Deutschland untergebracht war, da in Rickenbach allein in so einem Haus am Waldrand, dass er nicht als Mechaniker arbeiten durfte, obwohl er das gelernt hatte. Und auch wie er vor Gericht dargestellt wurde, obwohl er eigentlich, und wie er vor Gericht dargestellt wurde, dass es vor allem darum ging, oder so sagen zumindest ProzessbeobachterInnen, ihn als ja kriminellen, unberechenbaren Mann darzustellen und nicht als der Mensch, der war, der halt seine Familie unterstützen wollte. All das begreift sie als Ungerechtigkeit und ich würde sagen, da ist sie wahrscheinlich nicht die Einzige in Tunesien, die das tut, sondern da gibt es bestimmt mehr Menschen, die auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder deren Familienmitglieder oder Freundinnen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und ich würde sagen, das spielt auch eine Rolle in der Berichterstattung.
Ja, also wirklich, es geht auch noch um mehr in dem Verfahren und in auch eurer Begleitung wirklich zu zeigen, dass es da einfach ein Rassismusproblem gibt vor Gericht, aber auch eben allgemein im Umgang mit Geflüchteten und hier ankommenden Menschen, die sich hier ein Leben aufbauen wollen. Jetzt findet das Revisionsverfahren statt am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Was erhofft ihr euch denn von dem erneuten Verfahren? Oder vielleicht auch, was erhofft sich die Schwester, wenn ihr oder du das sagen kannst davon?
Also Revisionsverfahren bedeutet ja erstmal, dass das überprüft wird, ob das Gericht in Waldshutingen, wo eben der erste Prozess stattgefunden hat, Rechtsfehler gemacht hat. Und ganz konkret soll da überprüft werden, zwei Mordmerkmale, also das Mordmerkmal Heimtücke und die niederen Beweggründe. Niedere Beweggründe können zum Beispiel eine rassistische Tatmotivation sein. Und also von der Revision erhofft sich die Familie vor allem irgendeine Form von Gerechtigkeit für ihren getöteten Bruder und Sohn, weil sie eben bei dem Verfahren, wie es bisher gelaufen ist, nicht das Gefühl hatten, dass ihm da Gerechtigkeit zugekommen ist, auch dass seine Menschenwürde nicht wirklich gewahrt wurde, so wie er eben behandelt wurde, wie über ihn gesprochen wurde. Und vor allem erhoffen sie sich eben, dass diesem Rassismus und diesem rassistischen Motiv, das ja schon nahe liegt, des Täters, dass dem nachgegangen wird.
Okay, und ihr werdet dann auch dort vor Ort sein als Leuchtlinie. Die Schwester Suleyha wird vor Ort sein. Andere Angehörige, es ist wahrscheinlich sehr schwierig, auch hierher zu kommen. Vielleicht das zum Abschluss nochmal. Wie läuft es damit? Ist Soleyha schon hier? Hat das geklappt mit dem Visum? Das betrifft ja auch noch mehr eure Arbeit. Wie gestaltet sich das?
Das ist natürlich recht umständlich, weil für ein Visum braucht es eine offizielle Einladung des Gerichts und es ist ein Prozess, bis dieses Visum dann auch tatsächlich da ist, aber es hat funktioniert. Also Soleyha hat bereits ein Visum bekommen und sie wird eine ganze Woche hier sein können. Und er wird dann bei der Gerichtsverhandlung vor Ort sein und dann vor allem die weitere Zeit noch nutzen, um weiter Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weiter auf den Fall aufmerksam zu machen, weiter die Geschichte ihres Bruders zu erzählen.
Okay, ja super, dann bedanke ich mich hier schon mal für das. Hast du sonst noch was auf dem Herzen oder fällt dir gerade noch was ein, was wir jetzt nicht erwähnt haben, was noch gesagt werden sollte, vielleicht auch im Hinblick auf das kommende Verfahren?
Ja, vielleicht an alle, die das jetzt hören und sich fragen, wie sie unterstützen können. Es ist der ausdrückliche und große Wunsch der Familie, dass es mehr Aufmerksamkeit für den Fall gibt. Das heißt, sobald es offizielle Berichterstattung dazu gibt, wenn ihr was auf Instagram seht, es gibt eine Initiative, die nennt sich Justice for Mahdi, die wird regelmäßig bespielt, teilt die Beiträge. Wenn ihr möchtet, dann kommt zur solidarischen Prozessbegleitung am 16.12. vom Bundesgerichtshof. Macht alle eure Netzwerke, eure Freundinnen darauf aufmerksam. Das ist das, was sich die Familie wünscht.
Okay, super. Dann danke auch nochmal für den Hinweis und den Aufruf. Ja, und dann hoffe ich auch, dass es da nochmal Unterstützung gibt und der Prozess weiterhin und noch mehr eine Öffentlichkeit erreicht.
Ja, danke dir.
Am 16. Dezember gibt es ein Revisionsverfahren am Bundesgerichtshof in Karlsruhe wegen der Tötung des Geflüchteten Mahdi Ben Nasser in Rickenbach. Wir werden darüber auch berichten. Aktuelle Infos und Möglichkeiten, sich zu solidarisieren, findet ihr außerdem auf den Kanälen der Initiative Mahdi Ben Nasser und den Link dazu findet ihr bei diesem Beitrag auf unserer Webseite rdl.de. Nach 14 Jahren Bürgerkrieg wurde vor einem Jahr das brutale Regime Bashar al-Assads in Syrien gestürzt. Auch wenn das Land in Trümmern liegt und die Zukunft noch ungewiss ist, feiern SyrerInnen im In- und Ausland diesen neuen Aufbruch. Am Platz der Alten Synagoge in Freiburg versammelten sich zum Jahrestag rund 200 Menschen zu einer ausgelassenen Festlichkeit mit Musik, Tanz und Gesang sowie vielen syrischen Flaggen. RDL sprach mit einem der Teilnehmenden.
Okay, ja, was ist denn heute los hier auf dem Platz?
Wir feiern, dass die Syrien endlich von Assad gefreit wurde, also vor einem Jahr jetzt ungefähr. Und jetzt, wir feiern das einfach so locker zusammen.
Ja, es ist eine gute Stimmung. Kannst du ein bisschen beschreiben, was hier los ist?
Ja, also alle Leute von allen Orten, von allen Städten, die kommen jetzt her aus Syrien, die feiern zusammen. Also spielt keine Rolle, welche Farbe hast du, welchen Hintergrund hast du. Am wichtigsten, dass wir alle zusammen hier feiern. Assad ist weg und er ist jetzt die einzige Flüchtlingin, meiner Meinung nach. Aber geflüchtet zu einem falschen Land, also nach Russland.
Ja, aber für was steht das Assad-Regime für dich?
Wie bitte?
Was bedeutet Assad? Für was steht das Regime?
Diktator, natürlich. Diktator, Mörder, Verbrecher. Natürlich, ja.
Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht für Syrien?
Das ist super und viel, viel, viel besser als der Verbrecher, der in der Macht war. Das ist auf jeden Fall.
Ja.
Das ist viel besser. Also wir haben gesehen, ich weiß nicht, ob Sie auch das gesehen haben im News, in den Nachrichten. Seit Naya und die getöteten Menschen und jetzt 70.000 Fotos, also vor kurzem jetzt von die deutsche News auch veröffentlicht wurde. Die sind Leute, jede Person hat Name, hat eine Familie und die sind einfach getötet worden. und von nur weil ein Diktator auf der Macht bleiben möchte. Das ist einfach nicht. Wir haben hier auch gelernt in Deutschland, wir sind dankbar für Deutschland, dass die uns auch herzlich willkommen damals hat. Und wir haben gelernt auch die Demokratie und wie läuft das mit Parteien, wie läuft das mit der Politik. Und das sollte einfach die gleiche sein.
Ja, aber Demokratie. Deutschland auch. Jetzt so langsam heißt schon wieder, Leute können wieder zurück nach Syrien. Würdest du das auch?
Das kann ich gerne machen, aber es ist bis jetzt nicht klar. Also wir brauchen nur ein bisschen Zeit. Also ich kann nicht ihnen schicken zu einem Land ohne Krankenhäuser, ohne Schulen, ohne die Infrastruktur. Also wir brauchen nur die Basis mindestens. Und also das braucht Zeit.
Jedenfalls noch
Geld,
zu früh
braucht,
jetzt schon.
Braucht finanzielle Unterstützung auch. Und deshalb, also ich kann nicht jetzt meine Tochter von der Schule wegmachen und sagen, ja, wir gehen zurück nach Deutschland.
Ja.
Plus ich bin auch Deutscher geworden, also mit der Zeit jetzt.
Ja.
Also ich habe die Staatsangehörigkeit.
Ja, na cool. Hey, super, danke, voll ja, der coole Input.
Wir haben berichtet, am Samstag hat ein breites Bündnis aus der Freiburger Kulturlandschaft zum Protest gegen die Neuausrichtung der Kulturförderung in Freiburg aufgerufen, die am Dienstag im Gemeinderat verabschiedet werden soll. Die Mehrheit gilt als sicher. Zur Protestveranstaltung im Stadtgarten hatten unter anderem die IG Subkultur, die Bretterbude, der CSD Freiburg, der Bookingfonds, der Kulturraum Freiburg Multicore und der Coole Knut Club aufgerufen. Wir haben uns am Rand der Veranstaltung mit dem ehemaligen langjährigen Stadtrat Atay Keller von der Kulturliste noch einmal erklären lassen, was sich genau ändert und was daran so problematisch ist.
Vielleicht, weil das glaube ich nicht ganz allen klar ist, wie sah die Kulturförderung denn in Freiburg bisher aus?
Ja, also ich glaube, das Ganze hat mehrere Facetten und es ist wirklich nicht ganz so leicht, das Ganze zu durchblicken. Also erstens, die Kulturförderung sah momentan bisher so aus und das war wirklich die letzten 20, 25 Jahre so. Man hatte eine Art Projektförderung und man hatte eine institutionelle Förderung. Und um die geht es jetzt hauptsächlich, weil die institutionelle Förderung heißt, man ist in einem bestimmten Bereich dann erstmal gesichert mit dem Zuschuss. Der wird zwar alle 2 Jahre über den Haushalt weiter fortgeschrieben, aber ich habe es ganz selten erlebt, dass jemand, der da mal drin war mit einer institutionellen Förderung, sagen wir mal, von 20.000 Euro, dass er da rausgeflogen ist. So, sozusagen, die bleibt dann, wird fortgeschrieben für die nächsten Jahre, immer alle 2 Jahre wird das fortgeschrieben. So.
Und das Ganze lief immer über den Gemeinderat.
Lief über den Gemeinderat, natürlich. Und wir haben natürlich als Kulturliste mit den betreffenden Zuschussempfängern und Antragstellern viele, viele Gespräche geführt, nämlich insgesamt fast über 50 Gespräche. Jeweils eine Stunde, das haben wir uns zur Aufgabe gestellt. Man muss mit den Leuten auch gut umgehen und mit denen reden. So, jetzt ist dem Gemeinderat in seiner Mehrheit das zu viel Arbeit. Das ist die erste Facette der ganzen Angelegenheit. Da wird gesagt, wir haben keine Lust mehr auf diese vielen, vielen Gespräche. Jetzt kommt der Wind auf. Sondern wir geben das ab in der Entscheidung ans Kulturamt. Und das Kulturamt soll alle Antragsteller bis zu 30.000 Euro über eine Jury verhandeln und bestimmen. Und sie wird quasi, diese Entscheidung wird dem Gemeinderat entzogen. Und das ist die große Sache, gegen die wir aufstehen. Wir halten das für eine willkürliche Grenze. Und wir halten auch das Ganze total im Moment übers Knie gebrochen, weil man hat ja überhaupt nicht überlegt, was sind eigentlich die Folgen dieser Entscheidung. Ich könnte viele aufzählen oder einige zum Beispiel.
Also vielleicht erstmal alle, die über 30.000 Euro institutionelle Förderung erhalten, die bleiben im Gemeinderat.
In dieser normalen Systematik alle 2 Jahre über den Haushalt. Aber die
und alle, die unter 30.000.
Das sind 42 Einrichtungen.
Genau, vielleicht dazu noch so ein paar Stichpunkte. Wen betrifft das?
Das betrifft total viele querbeet. Das betrifft Einrichtungen aus der bildenden Kunst. Es gibt kleine Einrichtungen mit 4.000, 5.000 Euro, die sich schon wahnsinnig freuen, dass sie überhaupt das kriegen im Jahr, um ihre Arbeit zu machen. Es gibt den Jazzkongress als ganz wichtige Jazz-Einrichtung im Schützen. Die verlieren irgendwo die Sicherheit. Es gibt also kleinere Gruppierungen, die feministische Geschichtswerkstatt, es gibt dann Tanzgruppen, Caroline Stechele, Amy Miyoshi, die auch ihre Förderung verlieren, die wir erst letztlich in diese Förderung mühseligst reingebracht haben, damit diese Kompanien endlich mal planen können über die Jahre. Schauen Sie mal nach Norddeutschland, da entstehen und da gibt es ganz viele große Tanzgruppen zum Beispiel, Tanzkompanien, die können aber nur existieren, weil sie eine Dauerförderung haben. Da geht es um viel mehr Geld wie bei uns hier unten, das ist ja alles wahnsinnig wenig. Schauen Sie die Freiburger Blues Festival an, die haben wir in den letzten Jahren mühsam auch in die institutionelle Förderung gekriegt. Ja, die kriegen 18.000 Euro im Jahr und jetzt werden sie diese 18.000 Euro nur noch so kriegen, dass sie alle 4 Jahre eigentlich damit leben müssen, dass sie vielleicht weg sind. Und das ist unmöglich, weil die machen eine so unendlich wichtige und ehrenamtliche Arbeit für das wenige Geld. Denen jetzt noch die Planbarkeit zu nehmen, also das finden wir einfach unmöglich.
Jetzt würde die Stadt und würden die Grünen vielleicht sagen, es ist doch erstmal gar nicht geplant zu kürzen. Es ist einfach so, dass die Entscheidung, weil es eben so viele Gruppen sind, dass der Gemeinderat, die Arbeit ist zu viel, kann ich mit diesen ganzen Gruppen reden. Und es ist jetzt einfach eine Kommission, die darüber entscheidet. Warum seht ihr denn da dann die Gefahr der Kürzung? Und dir, der Unsicherheit.
Das kann ich dir genau sagen. Und ich meine, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den blickt nur noch keiner. Über diese Entscheidung wird meiner Ansicht nach die Kulturzuschusslandschaft gedeckelt. Das kann man auch nachlesen in einem Satz in der Vorlage, der verräterisch ist, nämlich da steht, das Regierungspräsidium hat schon lange eben eine Deckelung dieser Kulturzuschüsse gefordert. Kann man nachlesen. Und dieses wird jetzt umgesetzt. Ja, wir haben ja die Regierungspräsidentin jetzt auf der Gemeinderatsbank. Also gut, mehr will ich nicht sagen. Aber das Problem ist wirklich, wir fürchten, dass es überhaupt keinen Zuwachs mehr dadurch gibt, sondern dass sie dann nur noch reinkommen, wenn ein anderer rausfällt. Das heißt, diese 30.000er-Ebene, über die wir natürlich auch sozusagen als Gemeinderäte entschieden haben, die fällt ja jetzt in der Entscheidung ans Kulturamt. Das heißt, die machen das ganz alleine und keiner guckt mehr. Da sind zwar noch in der Jury dann ein paar Gemeinderäte, aber die Kleinen fallen auch daraus. Das heißt letztendlich, eine neue Initiative hat kaum Chancen, in so eine institutionelle Förderung zu kommen, sondern die werden alle in einer Basisförderung bleiben und dann alle 4 Jahre wird das Ganze irgendwie in der Systematik neu bewertet. Und das finde ich, das ist eine große Fehlentwicklung für Freiburg, finde ich, weil damit schreibt man jetzt erstmal fest, was momentan da ist, aber wir fürchten halt keinen Zuwachs mehr.
Hatten diese neuen Initiativen denn bisher, wenn es das Ganze über den Gemeinderat lief, da besser die Möglichkeit, auch an eine Förderung über 30.000 Euro zu bekommen?
Na, über nicht. Aber auch unter ist ja dann, wenn man in der institutionellen Förderung war, wie Huchimaya zum Beispiel, ja, die haben wir da reingekriegt, die kriegen jetzt 15.000 Euro, das ist verhältnismäßig wenig, aber damit sind die schon wirklich, haben die eine Grundförderung. Die haben wir erst vor 2 Jahren da reingekriegt. Also das heißt, Freiburg hat ja das auch ausgezeichnet, dass immer wieder neue Initiativen reingekommen sind in diese institutionelle Förderung und dann ihre Arbeit planen konnten. Das ist die Vielfalt und diese Vielfalt muss geschützt werden, weil die Vielfalt ist auch ein Zeichen, ein Erkennungszeichen von Freiburg. Da geht man an die Grundpfeiler.
Heißt, ihr befürchtet jetzt, dass mehr Stillstand praktisch im kulturellen Leben, weniger Möglichkeiten für neue Initiativen, Innovationen im Kulturbereich?
Ja, ich sehe das schon so. Also ich denke fast, es wird jetzt schwieriger, weil die Fraktionen, die Großen jetzt einfach diesen Zuwachs, den wir auch in den letzten Jahren geschaffen haben im Kulturhaushalt, das wird denen jetzt einfach zu viel. Ja? Die wollen da einen Deckel drauf machen und damit, wie gesagt, werden sie das aber auch verhindern, dass neue Initiativen in der Form auch institutionell gefördert werden. Wir werden das sehen, wir werden es ja am Dienstag verhandeln, also nicht mehr ich, aber andere, und wenn das dann passiert, dann müssen wir schauen, dass wir da weiter kämpfen.
Die Deckelung ist ja eine Geschichte, die bei steigenden Kosten natürlich auch nicht gerade einfach ist für die Einrichtungen. Befürchtet wird ja teilweise auch, dass gerade wenn man die kommunalen Finanzen auch in anderen Kommunen ansieht, dass es nicht nur eine Deckelung gibt, sondern auch perspektivisch irgendwann eine Kürzung. Auch da sagt ihr, glaube ich, oder zumindest da ist auch ein bisschen die Befürchtung der IG-Subkultur, der Kulturliste, dass es das neue Modell leichter macht, dann auch zu kürzen. Vielleicht dazu noch ein paar Worte, warum?
Ja, also ich meine, andere Städte sind ja da jetzt schon schwer auf dem Wege der Kürzungen. Wir wollen ja gar nicht verhehlen, dass es für Freiburg vielleicht auch schwierige Zeiten kommen werden. Noch haben wir sie nicht, finde ich. Ja, wir sind auch eine Stadt, die noch relativ gut dasteht. Das Problem ist einfach, man kann dann wahrscheinlich in der Basisförderung besser kürzen, viel einfacher kürzen, weil es eben nur noch eine Basisförderung auf 4 Jahre ist. Und wenn Sie dann sagen, ja, jetzt müssen wir Ihnen leider 50% wegnehmen, dann ist das leichter möglich als in der institutionellen Förderung, die über den 30.000 sitzt. Von daher befürchten wir schon, das ist für Freiburg der Einflug in eine Kürzung.
Abschließend, wahrscheinlich wird es jetzt die Gemeinderatsmehrheit geben für diese Neuausrichtung. Wie wollt ihr dann, das ist ja erstmal so eine gewisse Probezeit, meistens wird es dann doch irgendwie festgeschrieben, aber wie wollt ihr dann jetzt weitermachen damit?
Naja gut, man muss dann wahrscheinlich pragmatisch damit umgehen. Also erstmal versuchen wir natürlich auf dem Dienstag das zu verschieben und eine Mehrheit zu kriegen. Das sieht nicht gut aus. Wir hätten es gerne mit dem neuen Bürgermeister, auch mit dem neuen Kulturbürgermeister irgendwie verhandelt. Der kommt aber erst im Februar. Das heißt also, dann muss man versuchen, es gibt ja im Gemeinderat die Möglichkeit, immer alle 6 Monate ein Thema nochmal neu aufzusetzen. Da müsste aber eine andere Mehrheit da sein, die sehe ich im Moment nicht. Aber trotzdem sehe ich natürlich an einzelnen Stellschrauben noch sehr große Möglichkeiten, das Ganze noch zu verändern. Von daher werden wir auch nicht still bleiben und wir werden auch lauter werden und auch mehr werden wollen und uns nochmal aufstellen gegen diese strukturelle, gegen diese Förderpraxis, die da neu entschieden wird. Da werden wir mal sehen, was rauskommt.
Cada día que me enamoro. De la vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me descamisaría. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo, tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu.
Am Mittwoch, den 19. November, fand zum zweiten Mal die inklusive Jobmesse im Bürgerhaus Seepark in Freiburg statt. Die Veranstaltung richtete sich an Menschen mit Behinderung sowie an Personen mit Bedarf an beruflicher Rehabilitation. Rund 20 Unternehmen präsentierten sich vor Ort, darunter die Lebenshilfe Breisgau, Pfizer Manufacturing und die Universität Freiburg. Johannes und Melissa waren für Radio Dreieckland vor Ort und führten Gespräche mit Carsten Huber, Arbeitsvermittler im Arbeitgeberservice Freiburg der Bundesagentur für Arbeit, sowie mit Maximilian Steiner, Leiter der Koordinierungsstelle Inklusion beim ersten Bürgermeister Ulrich von Kirchbach und verantwortlich für die Umsetzung der städtischen Aktionspläne Inklusion. Zudem tauschten sie sich mit BesucherInnen und einem Mitarbeitenden aus der Personalabteilung von Pfizer, der für das Recruiting zuständig ist, aus.
Zum zweiten Mal fand am Mittwoch, den 19. November 2025, eine inklusive Jobmesse im Bürgerhaus Seepark in Freiburg statt. Die Jobmesse richtete sich an Menschen mit Behinderung und Menschen mit Bedarf an beruflicher Rehabilitation. Circa 20 Unternehmen stellten sich auf der Jobmesse vor, von der Lebenshilfe Breisgau, Pfizer Manufacturing bis zur Universität Freiburg. Zunächst sprachen wir mit Carsten Huber, Arbeitsvermittler für Arbeitgeber im Arbeitgeberservice Freiburg und zuständig für die Beratung von Arbeitgebern und die Bearbeitung von Fördermitteln.
Also die Grundidee ist, dass wir Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen abholen in Bezug auf die Suche nach einer passenden Beschäftigung. Hier haben wir Ausbildungsstellen und Arbeitsstellen und deswegen haben wir hier heute 16 Arbeitgeber, die spannende Stellen anbieten, eingeladen. Die sind hier vor Ort und die bieten ihre offenen Ausbildungsstellen an, gehen mit den Besuchern in die Gespräche und die Besucher können sich zusätzlich zur Suche nach einer passenden Beschäftigung mit 7 Rehabilitationsträgern in Verbindung setzen.
Weiterhin fragten wir ihn, wie die Idee für diese Jobmesse zustande gekommen ist und welche Erwartungen die BesucherInnen seiner Einschätzung nach mitbringen.
Das war eine gemeinsame Idee von der Arbeitsagentur Freiburg und der Stadt Freiburg. Das findet zum dritten Mal statt und das war die letzten beiden Jahre immer erfolgreicher, sodass einfach viel mehr Arbeitgeber und auch Besucher auf die Messe kamen. Und hier hat sich einfach gezeigt, dass da Bedarf da ist, um die Besucherinnen und Besucher abzuholen in Bezug auf der Suche nach einer passenden Beschäftigung. Und so hat sich das ergeben, dass die Stadt Freiburg und die Arbeitsagentur Freiburg sich zusammengefunden haben für dieses Format. Und deswegen heißt das auch gemeinsame inklusive Jobmesse, weil wir beide zu 50% jeweils in der Organisation involviert sind.
Die Organisatoren legen also großen Wert auf ein offenes Format und darauf, dass die inklusive Jobmesse für alle zugänglich ist. Dieser Tenor fand sich auch bei Max Steiner, Inhaber der Koordinationsstelle Inklusion beim ersten Bürgermeister Ulrich von Kirchbach und zuständig für die Umsetzung der Aktionspläne Inklusion der Stadt Freiburg.
Die Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderung ist nach wie vor nicht so gut. Die sind nach wie vor stark benachteiligt. Und ein Ziel ist es jetzt von uns hier eben, Begegnungsräume, Austausch zu schaffen, dass Menschen mit Behinderung hier direkt in Kontakt kommen mit Unternehmen aus der Region. Und im Idealfall natürlich am Ende auch einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle bekommen.
Herr Steiner legte besonderen Akzent auf die Inklusionsstrategie der Stadt Freiburg.
Seit mehreren Jahren setzen wir uns für einen inklusiveren Arbeitsmarkt ein im Rahmen des Aktionsplans Inklusion. Und da ist es einfach so, dass wir jetzt praktisch hier zusammen mit der Arbeitsagentur Freiburg diese Jobmesse organisieren, ist einfach eine Maßnahme von vielen. Und wir sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, praktisch so eine Messe nochmal extra anzubieten für die Zielgruppe, weil, also man sieht es ja jetzt hier auch, praktisch die Nachfrage ist einfach da. Also da kommen einfach sehr viele Menschen, die in den allermeisten Fällen wahrscheinlich halt, ja, Ausbildungsstelle oder einen Job suchen.
Zudem kam er auf die Rolle der ArbeitgeberInnen bei dieser Jobmesse in Zeiten des Fachkräftemangels zu sprechen.
Freiburg hat eine Inklusionsstrategie, die praktisch anlehnt an der UN-Behindertenrechtskonvention. Da geht es zunächst mal um die gleichberechtigte Teilhabe von allen Menschen. Und jetzt eben haben wir den Schwerpunkt Teilhabe im Arbeitsleben. Das ist auch in der UN-Behindertenrechtskonvention so festgeschrieben, dass da alle Menschen, also auch Menschen mit Behinderung, den gleichen gleichberechtigten Zugang haben sollten. Und die Stadt Freiburg versucht selber als Arbeitgeberin da mehr zu tun, aber eben auch in die Stadtgesellschaft hineinzugehen, jetzt zum Beispiel mit einer Maßnahme wie dieser Jobmesse, damit auch vielleicht auch andere da noch Sachen besser machen können. und dass es einfach mehr Möglichkeiten geschaffen werden für Arbeitsmöglichkeiten. Also ich kann jetzt nichts zu den einzelnen Unternehmen sagen, ich weiß aber schon, dass wir jetzt zum Beispiel mit dem Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel in den letzten Jahren in vielen Bereichen und Branchen das erleben, dass so praktisch die Zielgruppe Menschen mit Behinderungen doch auch nochmal mehr in den Fokus rückt, weil es einfach auch der Bedarf so da ist. So. Das hat man jetzt in den letzten Jahren schon einfach gemerkt bei vielen Unternehmen. Da waren wir jetzt auch immer im Gespräch mit ein paar Unternehmen, wo sich ausgetauscht wird, und das sieht man jetzt auch hier. Also ich glaube, bei den meisten Unternehmen und Firmen, die sich jetzt hier ausstellen, ist es kein Kriterium, dass man eine Schwerbehinderung aufweisen muss, sondern die haben halt alle ihre Ausbildungs- und Jobs, die sie anbieten. Und da können natürlich genauso Menschen mit Behinderungen sich darauf bewerben, wie es auch andere Personen machen können. Hier sind ein paar, glaube ich, also ich weiß jetzt zum Beispiel von den Freiburger Qualifizierungsbetrieben, das ist ein städtisches Tochterunternehmen, die haben praktisch, wie Sie es jetzt genannt haben, tatsächlich so eine Art Inklusionsstellen, wo die Voraussetzung ist, dass man tatsächlich eine eingetragene Schwerbehinderung hat. Aber das ist in den seltensten Fällen so, weil, also wenn wir jetzt von einem inklusiven Arbeitsmarkt sprechen, wäre natürlich die Idealbedingung, alle haben die gleichen Chancen, alle bewerben sich auf dieselben Stellen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man spezifische Stellen für Personen mit Schwerbehinderungen unbedingt ausschreibt, sondern auf offene Stellen, die es nun mal gibt, versucht man jetzt eben auch die Zielgruppe Menschen mit Behinderung damit mit dieser Messe noch besser anzusprechen, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, auf andere Jobmessen zu gehen.
Dann suchten wir das Gespräch mit einem Mitarbeiter der Personalabteilung von Pfizer, der für das Recruiting zuständig ist.
Je nachdem, welches Handicap die Person mitbringt, können wir die Person in verschiedenen Bereichen einsetzen. Als Beispiel, in der Produktion können wir niemanden einsetzen, der im Rollstuhl sitzt, weil in der Produktion müssen wir immer durch den GMP-Bereich, und dann muss die Person halt wirklich gewährleisten, dass der Rollstuhl nie draußen war. Das geht zum Beispiel nicht, aber in der Verwaltung ist es für uns durchaus möglich, eine Person im Rollstuhl einzusetzen. Wir haben auch in einigen Bereichen Leute mit einem Handicap, wie zum Beispiel im Qualitätswesen haben wir einige Leute, die ein Handicap haben, zum Beispiel gehörlos sind. Da bieten wir wirklich eine Umgebung, wo eine Person auch in Ruhe arbeiten kann. Na
klar. Pfizer legte großen Wert darauf, sich bei der Jobmesse als inklusiver Arbeitgeber zu präsentieren.
Wir haben bei uns eine Schwerbehindertenvertretung. Eine Gruppe, eine Vertretung von besteht aus 4 Personen. Die setzt sich dafür ein, dass Leute mit Schwerbehinderung bei uns am Werk nicht benachteiligt werden. Das Gute ist, wir arbeiten Hand in Hand, weil wir unterstützen wirklich Leute mit einer Schwerbehinderung bei uns Fuß zu fassen, sodass sie mit der Abteilung da wirklich, mit der Schwerbehindertenvertretung einhergehen. Bei uns ist wirklich jeder Job dafür ausgeschrieben, dass Leute auch mit einer Schwerbehinderung sich bewerben können. Wie eingangs gesagt, Schwerbehinderung darf die Person halt an der Ausübung der Tätigkeit nicht hindern. Das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Sonst ist in jeder Stellenausschreibung explizit reingeschrieben, dass Leute herzlich willkommen sind, sich zu bewerben, auch mit einer Schwerbehinderung. Wir haben per se, wie Sie gefragt haben, kein Ausschlusskriterium, dass wir sagen, Leute dürfen sich nicht bewerben. Lediglich im Umkehrschluss aber auch nicht Jobs, wo wir sagen, die sind nur für Leute mit Schwerbehinderung. Das haben wir nicht. Wir haben allgemeine Jobs. Und das ist wirklich jeder willkommen, sich darauf zu bewerben.
Daraufhin sprachen wir auch mit BesucherInnen der Jobmesse. Hala, die zurzeit nach einer Ausbildung sucht, erzählte uns, dass ihre Wohngruppe sie ermutigt habe, die inklusive Jobmesse zu besuchen. Sie sprach darüber, warum eine Arbeitsstelle für sie wichtig ist und welche Schwierigkeiten für sie mit einer normalen Tätigkeit verbunden sind.
Ich glaube einfach, damit ich stabil in die Zukunft starten kann, glaube ich. Damit ich einen stabilen Wohnort irgendwann mal habe, damit ich was habe, wo ich täglich hin kann, arbeiten kann und mich nicht langweile. Wahrscheinlich eine mentale Hürde habe ich, also auch schon länger, weil es momentan mental bei mir einfach zu viel ist, würde ich sagen. Und es ist einfach zu viel Arbeit für mich, jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, ich gehe jetzt um 7 Uhr raus und arbeite dann zum Beispiel bis 5 Uhr oder sowas. Das kriege ich mental einfach momentan nicht hin. Und deswegen wurde mir auch gesagt, dass diese Jobmesse dafür gut ist, weil die auch sehr inklusiv ist, genau.
Ihre Freundin Angelina teilte uns mit, welche Tätigkeit sie anspricht und weshalb sie die inklusive Jobmesse wichtig findet.
Also ich finde so die Ausbildung zur Chemielaborantin sehr interessant und ich finde es auch gut, dass hier so viele Angebote sind, weil man kann sich hier voll gut informieren und es ist auch gut, dass so auch Leute mit Beeinträchtigungen oder auch Leute, die es halt schwieriger haben so auf dem Arbeitsmarkt, dass sie hier die Möglichkeit haben, so hinzukommen.
Dass Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert werden, berichtete uns Kevin, der einen langen Weg der Arbeitssuche hinter sich hat.
Mein Name ist Kevin. Ich bin hier hergekommen, um mir quasi die Weiterentwicklung in Sachen Jobmesse anzuschauen. Ich war schon mal vor ein paar Jahren im Rahmen meiner Arbeitssuche im Jobcenter Arbeitsamt Freiburg. Da war das noch alles etwas kleiner. Und mittlerweile habe ich einen Minijob gefunden auf geringfügiger Basis. Also ich arbeite stundenweise und wollte jetzt mir halt die Weiterentwicklung quasi anschauen. Und ich bin auch seit diesem Jahr Mitglied im Freiburger Behindertenbeirat. Und dann ist es ganz gut, wenn man sich blicken lässt und mal schaut, wie sich das alles so weiterentwickelt und was es Neues gibt. Und neue und alte Gesichter zu treffen, ist eigentlich auch ganz spannend. Ja, deswegen bin ich hier.
Dies gibt Kevin den HörerInnen mit auf den Weg.
In Sachen Jobsuche mit Handicap kann man den HörerInnen nur sagen, niemals aufgeben und sich auch nicht kleiner machen lassen, als man selber ist. Und mir haben schon viele Leute gesagt, wie toll ich bin, und ich bin aber nie auf der Jobsuche. Also ich persönlich bin nie über das Praktikum an sich hinausgekommen. Es ist also nie zu einer regulären und festen, langfristigen Anstellung über die Jobsuche beim Arbeitsamt gekommen. Und dann habe ich mich halt ohne Unterstützung des Arbeitsamtes sozusagen auf Jobsuche gemacht, beziehungsweise ich habe ja viele Praktika gemacht, unter anderem auch bei der Hospizgruppe Freiburg, bei der ambulanten Hospizgruppe, und die haben dann zu mir gesagt, wenn ich gar nichts finde, dann kann ich mich ja immer noch an Sie wenden und dann versuchen Sie mir eine Chance zu geben, und die Chance scheine ich genutzt zu haben, weil ich bin jetzt auf Minijob-Basis seit 5 Jahren dort beschäftigt, genau, und die sind zufrieden mit mir. Es ist zwar nicht der klassische Weg, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Handicap und ich probiere es jetzt mal übers Arbeitsamt. Ich habe halt nirgendwo aufgrund meiner Handicap-Struktur, ich habe ja auch ein paar unsichtbare Behinderungen, habe ich halt nirgendwo reingepasst in die Stellenprofile, die das Arbeitsamt sozusagen für Menschen mit Handicap mir jetzt bieten konnte.
Die inklusive Jobmesse soll auch in den kommenden Jahren wieder stattfinden. Und die Bundesagentur für Arbeit hofft, dass die Zahl der ausstellenden Unternehmen weiter wachsen wird.
Ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, dass das Format an Relevanz immer weiter gewinnt, dass Arbeitgeber verstehen, dass auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen unglaublich gewillt sind zu arbeiten. Das ist einfach super wichtig in der heutigen Zeit, um den Arbeits- und Fachkräftemangel ein bisschen zu bekämpfen, damit man auch passende Bewerber findet für den eigenen Betrieb. Und so wünsche ich mir, dass das Format so ein gewisser Selbstläufer wird, sodass wir in den kommenden Jahren immer mehr Unternehmen hierfür gewinnen können und vielleicht die Messe auch so mit der Anzahl der Arbeitgeber steigern können.
Nur selten wird in der Öffentlichkeit über Fehlurteile in Strafsachen gesprochen. Menschen, die oft für lange Zeit in Haft geschickt werden, aber in Wirklichkeit unschuldig sind. Radio Dreieckland sprach mit der Rechtsanwältin Laura Farina Diederich. Sie ist Mitbegründerin und Vorstandsmitglied des Innocence Project Deutschland, einer Initiative, die Menschen unterstützt, die zu Unrecht verurteilt wurden und die sich dafür einsetzt, dass solche Fehler erkannt und korrigiert werden können. Wir sprachen darüber, welche Hürden es für Wiederaufnahmeverfahren gibt, wie belastend es für Menschen ist, gänzlich unschuldig in Haft zu sitzen und warum es manchmal so schwer ist, Unrecht wieder gut zu machen.
Können Sie uns zunächst erzählen, was das Innocent Project Deutschland genau macht?
Sie bieten Rechtsrat und Unterstützung für Personen, die meinen, unschuldig verurteilt worden zu sein. Außerdem arbeiten wir eng mit Universitäten zusammen. Das heißt, wir engagieren uns in der studentischen Ausbildung und vermitteln auch Wissen für VerteidigerInnen, aber auch andere, also Richterinnen, Staatsanwältinnen durch Fortbildung. Und wir versuchen uns rechtspolitisch zu engagieren, indem wir unsere Erfahrungen aufbereiten, durch wissenschaftliche Publikationen oder ja eben Symposien oder Vergleichbarem.
Also Wiederaufnahmeverfahren in Strafsachen ist ja nicht so ein Thema, das einem vielleicht so spontan vor die Füße fällt. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wie Sie selbst überhaupt zu diesem Projekt gekommen sind? Sie gehören ja mit zu den Gründerinnen des Projekts.
Das ist tatsächlich so. Das ist auch im Studium nie Thema gewesen. Deswegen engagieren wir uns eben beispielsweise auch ganz klar an Universitäten. Es gibt in den USA schon lange solche Projekte. Seit 1992, dort wurde in New York das erste sogenannte Innocence Project gegründet. Und dort gibt es eben verschiedene oder diverse Projekte. Und das ist ganz weit gedient schon. Und wir haben uns eigentlich gefragt, warum gibt es das denn nicht in Deutschland? Denn Fehlurteile gibt es auch hier. Das haben immer wieder große, aufsehenerregende Fälle gezeigt. Aber wenn man falsch verurteilt worden ist, dann hat man es sehr, sehr schwer. Denn man hat in der Regel alle finanziellen Ressourcen aufgebraucht. Man ist oft inhaftiert. Und wie schafft man es denn jetzt, sich gegen diese falsche Verurteilung zu wehren?
Ja, ganz kurz, Frau Diederich. Es ist eine Person, die sitzt in Haft und sagt, ich bin unschuldig verurteilt worden. Was kann diese Person tun?
Die brauchen uns einfach nur schreiben. Wir haben online auf unserer Webseite einen Fragebogen, der sollte ausgefüllt werden und die schriftlichen Urteilsgründe sollten uns zugeschickt werden und dann nehmen wir uns den Fall an und prüfen zuerst, ob der überhaupt geeignet ist für eine Wiederaufnahme und dann überlegen wir wieder, wie wir weiter mit dem Fall fortfahren. Also die Schwellen sind da sehr niedrig.
Entschuldigen Sie, wenn ich da eine Einwendung mache. Ich saß selber einige Zeit im Gefängnis und Sie sagten online der Fragebogen. Also ich wäre online nicht an diesen Fragebogen gekommen, weil der Zugang zum Internet in Gefängnissen sehr rudimentär ist, in der Regel überhaupt nicht möglich.
Genau, man kann uns auch einfach einen Brief schreiben und dann schicken wir alles zu.
Nochmal zu den Wiederaufnahmeverfahren in Deutschland. Die sind ja mit massiven Hürden behaftet. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hürden bei Wiederaufnahmeverfahren in Strafsachen?
Ich glaube, die größte Hürde sind die finanziellen und der Umfang der Recherchen, der getätigt werden muss. Darüber hinaus gibt es aber auch rechtliche Hürden, die das Ganze erschweren. Also die Rechtskraft in Deutschland hat einen sehr hohen Wert. Und das ist auch verständlich. Aber
können Sie ganz kurz erklären unseren Hörern, was Rechtskraft genau bedeutet? Nicht alle sind Juristen und Juristen, die hier morgens um 9 zuhören.
Also Rechtskraft bedeutet, dass jetzt einfach gesagt, dass irgendwann auch mal gut sein muss. Dahinter steht das Prinzip des Rechtsfriedens und das hat drei Komponenten und da ist auch einfach diese Abschlussfunktion enthalten.
Schauen wir jetzt mal weg vom Juristischen hin aufs Menschliche. Welche Erfahrungen haben Sie in Begegnungen mit Menschen gemacht, die geltend machen, Sie seien zu Unrecht verurteilt? Ich stelle mir das existenziell bedrohlich vor, dann im Gefängnis zu sitzen mit einem Urteil, von dem Menschen sagen, ich bin das nicht gewesen.
Ja, ich habe im September persönlich mit Manfred Genditzki gesprochen. Der war 13 Jahre lang unschuldig wegen Mordes inhaftiert. Und das war unglaublich eindrücklich, denn man muss sich das ja so vorstellen, der sitzt jeden Tag im Gefängnis und der weiß ja auch überhaupt nicht, dass es irgendwann die Möglichkeit gibt, dass dieses Wiederaufnahmeverfahren Erfolg hat. Man würde wahrscheinlich sagen, unglaublich resilient. Er ist jeden Morgen zur Arbeit gegangen, hat sein Tagwerk verrichtet und meint, er hatte immer Hoffnung, weil er ja wusste, dass er unschuldig ist. Aber das auszuhalten, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Und er hat auch gesagt, viele sagen jetzt, wo er endlich freigesprochen wurde, das sei ja ein Happy End. Aber das ist ja gar kein Happy End, weil er hat ja 13 Jahre seines Lebens verloren. Er hat die Geburt seiner Tochter verloren und nicht mitbekommen. Und er war auch bei dem Tod seiner Mutter nicht dabei. Die hat nämlich nicht mehr mitbekommen, dass er rehabilitiert worden ist.
All das kann ja menschlich nicht wieder gut gemacht werden, aber auch nicht finanziell. Wie steht es denn um die Entschädigung von Menschen, die zu Unrecht verurteilt wurden und bei denen das dann gerichtlich festgestellt wurde?
Das ist auch nicht sonderlich gut. Also derzeit steht sie bei 75 Euro pro Hafttag. Aber das Problem ist, das entschädigt das ja nicht ansatzweise. Und hinzu kommt, dass beispielsweise im Fall jetzt von dem eben genannten Manfred Genditzki, sollte ihm zunächst sogar noch Kost und Logis abgerechnet werden. Ja, das halt abgezogen werden. Das heißt, das, was er in Haft konsumiert hat und dass er dort schlafen durfte, dankenswerterweise. Das ist jetzt nicht mehr so, aber es ist ein unglaublicher Kampf, den seine Rechtsanwältin Regina Rick da führen muss, damit er da angemessen oder ja, entsprechend der rechtlichen Vorgaben entschädigt wird. Also es ist jetzt nicht, dass der Staat da ihm den Weg leicht macht.
Was antworten Sie eigentlich Kritikerinnen nochmal auf die Rechtssicherheit zurückkommend, dass eine zu großzügige Wiederaufnahmepraxis eben diese Rechtssicherheit gefährden könnte?
Also ich verstehe das schon durchaus und ein Verfahren wird ja nicht besser, wenn es länger her ist. Also man stelle sich jetzt mal vor, ein Verfahren wird nach 15 Jahren wieder aufgenommen. Also die ZeugInnen-Aussagen sind wahrlich nicht besser und im Zweifel kann sich gar keiner mehr an die Situation so richtig gut erinnern. Ich verstehe das in großen Teilen. Ich glaube, es ist wichtig, an den richtigen Stellschrauben zu schrauben, denn manche Verfahren gibt es einfach gerade durch naturwissenschaftlich neue Technologien belegbare neue Beweise. Und da sollte man sich dessen nicht so stark versperren. Also ich glaube zum Beispiel jetzt in dem Verfahren, von dem ich gerade sprach, von Manfred Genditzki, da sagte das Landgericht München auch zunächst das, was ich eben beschrieben habe. Nein, der Antrag ist unzulässig. Und erst aufgrund der sofortigen Beschwerde sagte dann das Oberlandesgericht, ja, nee, ihr müsst euch das anhören.
Wenn Sie unseren Hörern vielleicht mal einen kurzen Einblick geben, wie viele Menschen haben Ihnen denn dem Projekt schon geschrieben und haben Sie schon Wiederaufnahmeanträge gestellt?
Wir haben derzeit, glaube ich, so circa 220 Anfragen. Die sind aber über die letzten Jahre gekommen. Unseren Verein gibt es seit 2021, wobei man dazu sagen muss, da war ja Corona und das Ganze fing etwas schleppend an. Eigentlich auch aus einer Art Uni-Projekt, unterstützt von ein paar Professorinnen. Und ja, mittlerweile wächst der Verein und dieses Jahr haben wir allein, ich schätze mal so 70 Anfragen, also das wächst stetig. Und wir haben über die Jahre bislang 5 Wiederaufnahmeanträge gestellt. Das klingt jetzt erstmal sehr wenig, wobei ich denke, 5 von 220 ist gar nicht so wenig, wenn man sich auch überlegt, wie denn die rechtlichen Hürden sind. Also es gibt sehr beschränkte Wiederaufnahmegründe. Es gibt in einer Sache eine Entscheidung. Da wurde der Wiederaufnahmeantrag abgelehnt. Der wurde auch tatsächlich jetzt Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ansonsten gibt es auch noch keine Entscheidung. Das zeigt sich auch einfach nochmal, wie langwierig diese Verfahren sind und wie Geduld man dafür braucht.
Meines Wissens nach werden oft nach Rechtskraft eines Urteils, von der jetzt schon die Rede war, Beweismittel, die im Prozess eine Rolle gespielt haben, vernichtet oder sind dann auch unauffindbar. Für ein Wiederaufnahmeverfahren würde ich da ein rechtes Hindernis erblicken. Besteht aus Ihrer Sicht Änderungsbedarf, was den Umgang mit Beweismitteln nach Rechtskraft eines Urteils angeht?
Ja, unbedingt. Also die Regeln sind von Land zu Land nicht ganz einheitlich, aber in aller Regel werden die sogenannten Asservate, also die Beweismittel, nach Rechtskraft vernichtet. Da muss sich etwas ändern, weil das sehen wir ganz oft, dass wir Fälle haben, wo wir einfach denken, diesen Pullover hätten wir jetzt doch mal gerne, dann könnte man nochmal eine fasertechnische Untersuchung anstreben oder Vergleichbares und das fehlt uns häufig.
Und wenn wir jetzt zum Schluss mal so 10 Jahre in die Zukunft gucken, Ihr Verein leistet ja konkrete Einzelfallarbeit, aber was sollte sich in den kommenden 10 Jahren ändern oder verbessern, damit es vielleicht irgendwann in ferner Zukunft das Innocence Project gar nicht mehr braucht?
Natürlich, also wenn es das nicht mehr bräuchte, dann bräuchte es wahrscheinlich eine staatliche Stelle, die so etwas übernimmt. Das gibt es auch tatsächlich in anderen Ländern, also in den USA beispielsweise gibt es staatsanwaltschaftliche Einheiten, die sich mit falschen Verurteilungen auseinandersetzen. In England oder UK, Wales, Kanada, Norwegen gibt es auch andere Einheiten, die staatlich organisiert sind. Für uns wäre eigentlich wirklich wichtig dieses Thema der Ermittlung. Also ich hatte ja schon gesagt, wir brauchen neue Tatsachen oder Beweismittel. Das heißt erstmal, das hatten Sie angesprochen, dass wir an die Asservate kommen längerfristig, aber eben auch, dass wir Ermittlungen besser durchführen können. Denn die Ermittlungen, wir haben als Verteidigerin keine Möglichkeiten, Zeugen zu laden, ja, oder irgendwelche Dokumente zu beschlagnahmen. Und da, dass wir auf der Basis zumindest auf staatliche Unterstützung bauen können, das wäre sehr wichtig.
Das war die Rechtsanwältin Laura Farina Diederich vom Innocence Project Deutschland, das Menschen unterstützt, die zu Unrecht verurteilt wurden. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 8. Dezember 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.